die Verbundenheit miteinander? Was ist schon ein paar Meter Abstand für Christen, die durch den Geist Gottes verbunden sind? Als Einstieg in das Thema Gnade möchte ich eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, was die einige Jahre schon zurückliegt, aber die so eindrucksvoll für mich gewesen, dass es sich lohnt, auch einige Jahre später sich daran zu erinnern. Es war im Herbst. Ich fühlte mich sehr ausgepowert und dünnhäutig, und das hatte auch seine Gründe. Der Sommerurlaub hatte nicht funktioniert. Mich plagten seit Wochen Zahnschmerzen, und von drei Seiten von unserem Haus war laute Baustelle. Jeden Tag seit Wochen schütteln, dröhnen, Steinplatten zersägen, Steine zertrümmern und in den Boden dann auch noch reinstampfen. Auch am Wochenende, auch nachts. Vielleicht fragt ihr euch, wo gibt es denn das in Deutschland? Das gab's. Keine Gespräche mit dem Ordnungsamt haben Linderung gebracht. Es war Sondergenehmigung. Es musste was Großes entstehen. Es entstand auch was Großes, aber es war nicht zu ertragen. Und eines Mittwochs, ich sehe immer noch vor meinen Augen, brach ich zum zigsten Mal in Tränen aus, als es anfing, schon wieder um die Mittagszeit zu dröhnen und zu stampfen. Und mein Mann sagte, das bringt gar nichts. Schau, dass du hier verschwindest. Ich spreche mit dem Gemeindeleiter, hat schnell angerufen. Gemeindeleiter hat gesagt, verschwinde, komm Montag wieder. So, und ich habe gedacht, ich suche mal in einem Kloster. Die ersten drei Kloster waren voll. Beim vierten hatte ich die Möglichkeit hinzufahren, Kloster Winnenberg. Ein kleines Kloster. Ich stieg ins Auto. Eine Stunde später war ich im Auto und ich hatte keine Ahnung, was das für ein Kloster ist. Ich bin einfach geflüchtet. 18.15 Uhr stand am Eingang eine kleine, süße indische Nonne und wartete auf mich und hat mich so empfangen, als ob sie seit mehreren Jahren auf mich warten und als ob ich die Schwester von Papst Franziskus bin, hatte ich das Gefühl, dass so die bedeutendste Person nach dem Papst kommt. Ja, und so ging es auch weiter. Sie rief sofort der Köchin zu: Frau Dada ist da, endlich ist sie da. Die Köchin kam raus und strahlte mich an, wie gut, dass es geklappt hat und dass sie jetzt hier sind. Die Nonne ging mit mir dann hoch und wollte mir mein Zimmer zeigen. Dann habe ich festgestellt, dass es ein recht luxuriöses Zimmer ist und ich hatte ein einfaches gebucht. Ich habe auch gesagt, so ein großes Badezimmer brauche ich nicht. Und sie lacht mich an. Ach, sie zahlen natürlich den einfachen Preis, aber sie bekommen schon dieses Zimmer, haben wir so überlegt. Hauptsache, sie kommen zu Kräften. Dann sage ich, so ein Bad brauche ich nicht. Was soll ich? Sie sagt, ach, hier können Sie besser tanzen. Ja, gut. Und ich bekam auch einen Schlüssel. Ich bekam von dieser unglaublichen Nonne einen Schlüssel. Sie hat gesagt, mit diesem Schlüssel können Sie alle Türen auf und aufschließen, reingehen, gucken, schauen, was da ist. Hört man gut? Alle beneiden und wollen jetzt auch nach Winnenberg. Naja, und es war tatsächlich so, also es war kein Mensch da in diesem Schlösschen. Wunderschön. Kein Mensch da. Ich ging da durch die Räume, natürlich nicht durch die Zellen, aber wo ich etwas für relativ öffentlich hielt, bin ich reingegangen. Überall frische Blumen, wunderschön, wunderschöner Hof mit tollem Garten. Ich fühlte mich wie im Himmel. Und irgendwann am Abend kam ich auch hoch auf die Empore der Wallfahrtskirche, habe mich da müde in eine Bank gesetzt und schaute so zur Decke und hatte das Gefühl, dass Gott mich fragt, du Brinker, was ist deine Frage? Und ich habe spontan sofort gesagt, ich habe keine Frage. Und dann hörte ich es in mir natürlich nicht akustisch, aber noch klarer als jede akustische Sprache sein könnte, hörte ich den Satz, die Seele wird stark durch Gnade. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, es war so ein inneres Bild, ein innerer Film, hatte ich das Gefühl, dass Gott mit unsichtbarer Hand das auch noch auf der Decke schreibt und dass ich es unsichtbar und dennoch sehen kann über meinen Kopf. Die Seele wird stark durch Gnade. Genau das Gegenteil von dem, genau das Gegenteil von der Geschichte, die wir von König Nebukadnezar hören. Er hat auch eine Schrift gesehen an der Wand, aber die besagte genau das Gegenteil. Du bist gewogen und gemessen und für ungenügend befunden. Und ich durfte die Worte hören, die Seele wird stark durch Gnade. Meine Seele war in dem Moment alles andere als stark und ich war bereit zu hören, die Gnade hat dir was zu geben. Seitdem, das ist schon mehrere Jahre zurück, liegt das mehrere Jahre zurück, lebe ich immer wieder mit diesem Satz und ich will immer mehr und mehr ergründen, was das heißt, dass die menschliche Seele durch Gnade stark wird. Und dabei erlebe ich die Gnade als manchmal als fast zwei unterschiedliche Personen. Es ist die gleiche, aber manchmal erlebe ich die Gnade eher als eine einfühlsame Wegbegleiterin, die es mir gut machen will, dass ich mich wohlfühle. Manchmal erlebe ich aber die Gnade auch als eine willensstarke Königin, die ganz genau weiß, was sie will und was sie für richtig hält und die dann sagt, wenn nicht du Brinker, dann nicht. Ich muss mich nicht dir aufdrängen. Ich komme, wenn Gott will, und wir leben in 3 Wochen und ihr immer noch wollt, in 3 Wochen noch einmal, und dann werde ich eher über diese willensstarke Königin Gnade predigen wollen. Heute möchte ich mehr von der Gnade erzählen, die eher eine einfühlsame Wegbegleiterin ist. Also, ich möchte versuchen, die Gnade von zwei verschiedenen, vielleicht ein wenig ungewohnten Blickwinkeln anzuschauen, dass wir sie von zwei ungewohnten Blickwinkeln anschauen. Was halte ich für gewohnt oder für etwas, was wir alle mehr oder weniger wissen? Für bekannt halte ich die Vorstellung, dass wir durch Gnade errettet sind und nicht durch eigene Verdienste. Wir evangelische, evangelisch-freikirchliche Christen sagen sola gratia, allein aus Gnaden sind wir gerettet. In Jesus Christus ist Gnade erschienen. Er war voller Gnade, seine Herrlichkeit war voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes am Anfang seines Evangeliums. Durch Jesus haben wir Gnade um Gnade empfangen. Überwältigend. Dennoch meine ich, immer wieder zu erleben, dass wir die Gnade zu sehr auf die rettende Tat Jesu eingrenzen. Wir sind, denken wir manchmal, und jetzt überspitze ich ein bisschen, übertreibe ich leicht für eine kurze Zeit, damit ihr versteht, was ich meine. Wir haben oft das Gefühl, wir sind der ewigen Verdammnis entkommen und statt in der Hölle landen wir eines Tages in den Himmel. Im Gericht bleiben wir verschont, Gott lässt dank Jesu Tod und Auferstehung Gnade walten. Er zermatscht uns nicht wie lästige Ungeziefer, wenn wir ungehorsam sind, sondern lässt uns hier leben. Ja, manchmal so lala, krank und alt und gebrechlich und dünnhäutig und so weiter. Aber er lässt uns leben und auch in der Ewigkeit landen wir in der menschenfreundlichen Abteilung dank der Gnade und nicht in der Strafvollzuganstalt Gottes, in der er den Teufel schalten und walten lässt. Genug der Übertreibung. Ihr habt gemerkt, was ich meine. Wenn wir aber das so eingrenzen oder den Akzent darauf setzen, wir sind gerettet und ab jetzt ist alles geklärt, wenn wir das so eingrenzen, tun wir der Gnade, glaube ich, ein großes Unrecht. Denn die Gnade ist unendlich viel mehr. Sie ist Spiegel des Charakters Gottes. Sie ist Spiegel der Schönheit Gottes. Und sie will jede Minute, jeden Atemzug von uns genossen werden und in Anspruch genommen werden. Und von dieser Schönheit Gottes, die in der Gnade täglich offenbart werden möchte, will ich heute sprechen. Denn Gnade ist alles andere als Herablassung. Sie ist überfließende Liebe. Aus Herablassung stirbt keiner am Kreuz, das reicht nicht zu sterben. Dazu auch noch für die Feinde. Und auch im Leben ist diese Gnade von nichts weiter entfernt als von einer gönnerhaften Geste der Verschonung. An dieser Stelle möchte ich Gott sprechen lassen und wir lesen jetzt den ganzen Kapitel 54. Es ist ein wunderschöner Text und weil er so schön ist, möchte ich ihn einfach und sehr dicht ist, möchte ich ihn einfach vorlesen für euch. Entspannt euch, schließt die Augen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr folgen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun, aber lasst Gott Bilder vor euch entstehen lassen. Der Text ist voller Bilder, voller Vergleiche. Lasst diese Bilder in euch aufsteigen und so, wie ihr seid, von Gott inspirieren. Ihr könnt dabei die Frage vor euch haben, was ist Gnade? Wie sieht Gnade aus? Juble, du Unfruchtbare! Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstatt. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zu Rechten und zu Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau. Und die Frau der Jugend zeigt, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand, siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen. Und alle deine Kinder sind Schüler des Herrn und großen Frieden haben deine Kinder. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Recht schreit, gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Bevor wir anfangen, den Text danach zu befragen, was Gnade ist, möchte ich einen ganz kurzen Überblick geben, was der biblische Begriff alles bedeutet. Im Hebräischen haben wir zwei Worte für Gnade. Das eine, Chen, bedeutet Gunst. Das andere, Chesed, bedeutet eine hilfreiche Tat, die auf ein Treueverhältnis gründet. Es gibt noch ein drittes Wort, was ich besonders liebe, das ist Rachamim. Ich liebe es, weil es bedeutet buchstäblich Mutterschoß. Das bedeutet aber auch Erbarmen. Das ist in der hebräischen Sprache Gunst, hilfreiche Tat, Erbarmen. In dem Griechischen, das kennt ihr wahrscheinlich, Charis, das Wort, kommt von Freude. Chara ist Freude, das heißt, Gnade bringt immer Freude, sie löst Freude aus. Das griechische Wort Charis kann aber auch Anmut bedeuten, Schönheit, Anmut, Lieblichkeit. Im Lateinischen kommt dieser Aspekt besonders gut zur Geltung, denn die lateinische Sprache sagt Grazia, also grazil, graziös, kennen wir alle. Was für ein reicher Begriff, oder? Die deutsche Sprache, das deutsche Wort, hat ursprünglich die Bedeutung Herablassung, herabneigen, das ist schon mal ein bisschen besser, aber ursprünglich die Bedeutung Herablassung. Das hat sich gegen Huld und Gunst leider durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob nur leider, vielleicht nicht nur, hat sich durchgesetzt. Es führt aber zu manch einem Missverständnis. Die Rechtfertigung aus Gnaden meint nicht nur eine Begnadigung, sondern auch ein verwandeltes Leben, ein gerechtes Leben. Das heißt, die Gnade verschont nicht nur im Gericht, sie macht es möglich, gerecht zu leben, verändert, verwandelt zu leben. Und darum wird es aber in 3 Wochen gehen, wenn Gott Gnade schenkt. Okay, zurück zum wunderbaren Text aus Jesaja. Wir gehen ihn einmal durch. Da wir ihn jetzt gründlich einmal gelesen haben, werde ich einige auserwählte Sätze da nehmen. Und da schauen wir jetzt nochmal genauer, wie die Gnade beschrieben wird. Im Vers 1, juble du, Unfruchtbare. Wenn die Gnade ausgegossen wird, wird Jubel da sein, da ist Freude. Die Gnade, wenn die kommt, ruft sie sofort Freude. Daran kann man es erkennen. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest. Hier zeigt sich, die Gnade ist großzügig. Gott ist fast verschwenderisch, könnte man sagen, in seinem Wohlwollen und im Beschenken. Gott ist ein sehr großzügiger Schenker. Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Fürchte dich nicht. Die Gnade vertreibt die Angst. Wir alle haben es viel mit Angst zu tun. Menschen sind so. Die Gnade vertreibt die Angst. Fürchte dich nicht. Und sie gibt die Würde zurück, lesen wir in diesem Vers. Das Gegenteil von Scham, schäme dich nicht, heißt es. Das Gegenteil von Scham ist Würde. Das Gegenteil von Beschämen ist Würdigen. Wenn die Gnade kommt, wird der Mensch gewürdigt. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Gott vergleicht Israel mit einer Frau, vielmehr mit einer Geliebten, mit einer Ehefrau. Gott gebraucht also den stärkstmöglichen Vergleich in einer Beziehung. Die Gnade ist verbunden mit einer innigen, brennenden Liebe und mit großer gegenseitiger Anziehungskraft zwischen dem begnadeten Menschen und dem gnädigen Gott. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübten Frau, und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben? Ein neues Bild, die Liebe der Jugend. Dieser Vergleich kommt nun als letzte Verstärkung noch dazu. So geliebt bist du wie die erste Liebe in Gottes gnädigem Herzen. Das sind hochempathische Worte. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Gnade heißt sammeln, um zu schützen, um zu bewahren. Ich habe mein Angesicht, Vers 8, im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Mit ewiger Gnade will ich mich erbarmen. Stärker kann die Zuverlässigkeit der Zuneigung nicht ausgedrückt werden. Nur ein Augenblick Zorn, eine Ewigkeit Gnade. Und dann finden wir in diesen Versen 6, 7 und 8 drei Zugehörigkeitswörter, für die die Grammatik lieben, drei Possessivpronomen. Dein Mann, dein Erlöser, dein Gott. Absolute Zugehörigkeit, absolute Treue. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügelchen fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist ein der schönsten Verse in der Bibel. So ein treues Verhältnis, auch wenn kein Stein auf den anderen bleibt. Die Gnade deines Erbarmers wird bleiben. So sehr geliebt ist der Objekt der Gnade, so unumstößlich geliebt. Ich bin dein Erbarmer. So definiert sich Gott selbst in der Beziehung zu uns. Ich bin dein Erbarmer. Du Elende, über die alle Wetter gehen, die keinen Trost fand. Schon wieder dieses große Mitgefühl. Ich glaube, wir sind nicht so gewohnt, im Alltag zu denken, Gott ist so gefühlvoll, so empathisch, aber dieser Kapitel zeigt es. Und dann geht es erst richtig los. Siehe, ich will deine Mauern auf Edelsteine stellen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Kristallen machen und deine Tore von Rubinen und alle deine Grenzen von erlesenen Steinen. Natürlich sind das alles Bilder, aber aus Gottes Mund. Bilder, die Gott malt. Das heißt, es geht in den höchstwahrscheinlich nicht um äußeren Reichtum, aber um einen inneren Reichtum, der so schön ist. Hier werden so viele Edelsteine und Edelmaterialien beschrieben. Und ich bin neulich in einem Juweliergeschäft gegangen und habe mir da über Steine so ein bisschen Edelsteine erzählen lassen. Das macht man normalerweise sehr selten, Edelsteine verschenken. Verliebte machen das. Schon wieder geht es in der Richtung. Wenn Verliebte ihrer Liebe, Wertschätzung, Ausdruck verleihen wollen, schenken sie manchmal Edelsteine. Und hier spricht Gott in solchen Bildern. So wie ein Verliebter Schmuck schenkt, so kann sich Gott hier selber nicht bremsen zu schmücken und zu beschenken. Vielleicht denkt der eine oder der andere mich doch nicht. Doch dich, genau dich. Nur du bist heute Morgen gemeint. Diese Verse hier erinnern stark an das Bild des himmlischen Jerusalems aus der Offenbarung, aus dem Neuen Testament. Also können wir nicht sagen, ja, im Alten Testament, die haben da noch gesponnen, die waren noch romantisch, aber heutzutage nicht. Oder in Corona-Zeiten, was erzählt sie überhaupt? Nein, auch in Corona-Zeiten. Gerade eben. Okay. Eine unwiderstehliche innere Anziehungskraft üben wir offensichtlich auf Gott und noch mehr möchte er in uns hineinlegen. Innere Anmut möchte er uns geben. Und ich glaube, diese innere Anmut, diese innere unwiderstehliche Ausstrahlung ist das Geheimnis der christlichen Mission. Das ist die wahre missionarische Kraft, die wir haben können, dass wir von innen leuchten, sodass andere Menschen, die wir treffen, die wir neu kennenlernen, sagen, wow, was für ein Mann, was für eine Frau. Sie glänzt zwar nicht mit Redekunst, sie glänzt nicht mit Reichtum, aber sie leuchtet. Sie leuchtet von innen. Tausendmal schöner. Woher dieses Leuchten? Was hat sie, was ich nicht habe? Das ist Mission. Das ist Mission, dass die Menschen ins Fragen kommen, ins Begehren kommen, heiliges Begehren danach, was wir haben. Das ist Mission. Und dann sagst du einfach, wenn sie sagen, was ist das? Dann sagst du einfach, ein Wort reicht, es ist Jesus. Ich bin nicht so geboren worden. Es ist Jesus, was du siehst, was so leuchtet. Er ist das, was so aus mir leuchtet. Und alle deine Kinder sind Schüler des Herrn, Vers 13, und großen Frieden haben deine Kinder. Hier sind vielleicht nicht nur leibliche Kinder, gemeint haben wir nicht alle und muss man auch nicht. Das ist auch Gottes Sache, wer was für Kinder hat. Aber im Sinne von die, die durch deine Liebe und Fürsorge um dich herum entstehen. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn und großen Frieden haben deine Kinder. Groß ist der Shalom, Shalom, deren, die nach dir kommen, die etwas von dir empfangen haben und auch weitergeben können. Vers 14, du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Keine morsche Balken in der Seele, keine poröse Grundmauern in der Persönlichkeit. Der gnädige Baumeister arbeitet so, dass er dir gerecht wird. Und aus Dankbarkeit wirst du gerecht anderen gegenüber sein. Wie Gott mir, so ich dir, soll unser Motto sein als Christen. Gott wird mir gerecht, ich will anderen gerecht sein. Das ist die Qualität, die ich in meinem Leben habe und weitergeben möchte. Du wirst fern sein von Bedrückung. Vers 14, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Du wirst fern sein von Bedrückung. Das Leben in der Welt, in der wir leben, ist oft voller Druck. Ob junge Menschen, ob Kinder, ob ältere Leute, Druck, überall Druck. Du wirst fern sein von Bedrückung, sagt Gott. Und fern sein von Schrecken, kein Schrecken. Wir kennen es auch aus dem ersten Johannesbrief, also Text aus Jesaja, aber auch im Neuen Testament. In der Liebe ist keine Angst. In der Liebe ist kein Druck. Dort, wo Gnade ist, ist kein Druck und keine Angst. Siehe, wenn man kämpft, Vers 15, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Jetzt klingt für Bibelkenner, für Neutestamentkenner, Römer 8 an. Was und wer könnte uns von der Liebe Gottes scheiden? Nichts und niemand. In allem, auch in Corona-Zeiten, egal wie es kommt, in allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die sich zum Rechtsstreit gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Bilde dir nicht ein, dass du selber eine Gerechtigkeit hast. Deine Gerechtigkeit kommt von Gott. Sie kommt von mir. Das ist Gnade. Und mit einer letzten Frage möchte ich schließen, als Brücke zu in 3 Wochen. Wenn es so schön ist, warum ist es nicht in jedem Leben so sichtbar? Diese Pracht, diese innere Schönheit? Gute Frage. Weil wir wählen können. Ich nenne es immer, ich kann immer wählen, ob ich im Gnadenmodus lebe oder im Leistungsmodus. Ob ich denke, Dobrinka ist stark, Dobrinka ist klug, Dobrinka ist charmant, Dobrinka kann alles erreichen, was sie will, mit eigener Kraft. Das ist Leistungsmodus. Aber ich kann auch sagen, ja, Dobrinka ist Dobrinka, aber sie hat einen gnädigen Gott. Und dann gehe ich in den Gnadenmodus. Und dann verändert sich alles. Das ist der Unterschied. In 3 Wochen sprechen wir darüber, wie es geht, in der Gnade zu bleiben und in der Gnade zu wachsen. Wir werden sprechen über Wachstumshemmer und Wachstumsermöglicher im geistlichen Leben. Aber für heute schließen wir mit dem Vers 10, eine Zusage, die jedem gilt, der sie beherzigen möchte. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.